Jetzt machen die da drüben erstmal Fotos und dann wird noch geraucht und wir checken den Pegel und...
Wir machen die Heizung aus.
Wir machen die Heizung aus, denn die Heizung ist laut.
Ja, so wie ich das gesehen habe, schlägt das eine Mikro, in das ich gerade gesprochen habe, gar nicht aus und das, in das du gerade reingesprochen hast, sehr hoch. Ist das richtig, Sebastian?
Das ist korrekt. Ja, eins ist nämlich heute zwei.
Ja, es ist ja auch schwierig, da ein System reinzukriegen bei zwei Mikrofonen.
dann muss ich den...
Hier sind sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Auch heute öffnen Sebastian Stürz und Gerhard Jöns Anders wieder ihren kleinen virtuellen Salon für alle Fans von Sprache und Literatur, Unterhaltung, Überunterhaltung und total albernem Wortwitzgelöt.
Ja, ich hasse das ja.
Du hast
ja, das sogar. Fotografiert werden, das ist das Allerschlimmste.
Du hast es sogar vergessen.
Genau, ich hasse es so sehr, dass ich es vergessen habe.
Prost, Lucy.
Sebastian, Prost.
Gerrit,
Prost, Lucy, Gerrit. Sebastian. Warum hast du das so, das Foto machen?
Nee, ich sehe mich einfach nicht gern. Ich sehe mich natürlich nicht beim fotografiert werden, aber ich sehe hinterher die Fotos und denke jedes Mal, ach du Scheiße.
Das kenne ich.
Und das weiß man ja schon, während man fotografiert wird. Und dann versucht man, ganz entspannt auszusehen. Und verkrampft halt immer mehr.
Ja, aber das Sebastian, das denken kann ich ja verstehen, aber bei dir verstehe ich es nicht.
Hast du mal meine Fotos gesehen?
Ja, natürlich.
Ich habe halt eine Frau, die ständig fotografiert. Deswegen ist das für mich schon Normalzustand, auf Fotos zu gucken und bitte löschen. Aber
das ist jetzt auch, merke ich so, bei Lesungen. Das kommt ja immer mehr, dass fotografiert wird.
Ja.
Also mit schlechten Handykameras und so. Mhm. Und dann sieht man das irgendwie am nächsten Tag bei Instagram und auf Twitter und so und denkt, hier, das macht du Elend. Also man ist halt überhaupt nicht mehr sicher, ne?
Man ist unter dauerhafter Beobachtung, ja, das ist die Pest der Zeit.
Heute zu Gast Lucy Fricke. Mit ihrem Roman Töchter gelang ihr 2018 der große Durchbruch. Lucy schreibt, wie es im Beipackzettel des Verlags heißt, mit einem Humor aus Notwehr und einer Wahrhaftigkeit, die wehtut. Auch den Bayerischen Buchpreis hat sie damit abgeräumt. Ihr Talent für Dialoge zum Niederknien, ihre Trinkfestigkeit geprüft. Warum die gebürtige Hamburgerin allerdings nach Berlin gezogen ist, weiß der Teufel. Kein Wunder, dass sie jedes Jahr im Frühjahr fröhlich pfeifend durch die Hintertür zurückkommt, wenn sie zusammen mit Daniel Beskos vom Mayrisch Verlag die Hamlet organisiert. Herzlich willkommen, Lucy Fricke.
Hallo Lucy.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, dass du zwischen vielen Terminen das einräumen konntest. Du bist ja viel unterwegs seit deinem Buch, über das wir heute nicht sprechen.
Perfekter Einstieg.
Seit dem Erfolg deines Romans Töchter. Da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, dass du da jetzt sehr viel drüber reden musstest im letzten Jahr. Und alles ist schon hinterfragt, gefragt worden.
Na, längst nicht alles. Mhm. Es sind aber immer wieder dieselben langweiligen Fragen.
Gibt es denn eine Frage, wo du sagst, warum hat die Frage eigentlich keiner gestellt zu deinem Buch? Die könntest du uns jetzt zuschustern.
Ja, dann tun wir das. Dann
können wir ganz groß dastehen.
Ja.
Anna, worüber ich immer ganz gern rede eigentlich, ist, wie man überhaupt arbeitet. Ja? Also so Arbeitsprozesse und so. Und nicht, warum verhält sich die Figur so und nicht anders. Das finde ich extrem mühsam. Also seine Figuren erklären, manchmal sogar verteidigen zu müssen. Ne?
Ja, wunderbar. Weil genau das ist ein Hauptthema unseres Podcasts. Die Arbeitsweise oder das Handwerk eigentlich. So, ne? Oder auch Routinen, Prozesse. Und da können wir eigentlich gleich mal einsteigen. Ne? Plottest du? Weißt du, was passiert? Weißt du am Anfang das Ende und hast du eine Excel-Tabelle und schreibst das runter? Oder wie offen gehst du voran an eine Geschichte?
Nee, also eine Excel-Tabelle habe ich nicht. Habe ich auch noch nie gehört.
Das ist irgendwas mit Computern.
Nein, ich benutze es für Kalkulationen, für Festivals, aber ich benutze es nicht für Text. Was ich aber habe, ist eine große, schwarze Tafel. Also magnetisch ist die auch.
Die kenne ich sogar,
stimmt. Ja, die ist 1 Meter breit und 4 Meter lang. Also in der Wohnung zuvor war sie sogar 6 Meter lang. Jetzt ist die Wohnung ein bisschen kleiner, jetzt ist sie nur noch 4 Meter lang. Und daran arbeite ich schon sehr viel. Also da schreibe ich am Anfang wirklich so mit Kreide irgendwie die ersten Sachen drauf. Dann kommen so Karteikarten. Und ich plotte, ja, finde es auch eigentlich das Schwierigste am Schreiben. Also ich weiß immer das Thema, ich weiß die Figuren und so. Und dann ist es so, Handlung nervt. Ja. Muss aber irgendwie gemacht werden.
Du hast gerade Karteikarten gerade gesagt. Hast du auch so einen Zettelkasten, so wie Niklas Luhmann mit Karteikarten, die entstanden sind und dann bei späteren Projekten, also hast du so, wo du wie so ein Gedächtnis?
Nee, ich schmeiß die irgendwann tatsächlich weg. Also wenn das Buch in Druck geht, schmeiße ich die Karteikarten auch weg. Ich habe die relativ lang und ich habe auch ein Notizbuch, was ich wirklich benutze. Und dann wird das schon alles aufgezeichnet und dann kommen so die Kärtchen und dann fange ich an zu schreiben und das ist dann relativ schnell hinfällig, der Plan. Also das geht wirklich schnell, dass dann doch alles anders wird und dass ich 20 Seiten geschrieben habe oder 50 und plötzlich entwickelt sich das anders.
Aber bis zum Losschreiben ist das komplett analog. Du machst keine Notizen im Rechner oder in anderen Programmen oder Mindmapping oder sowas. Gibt's ja alle verschiedene Tools.
Ein bisschen, ja. Ich schreibe mal so eine erste Seite und mache so ein paar Notizen auch im Computer. Es ist so ein bisschen abhängig davon, wo ich gerade bin, ehrlich gesagt.
Ja.
Also so beim Reisen oder so habe ich halt gern das Notizbuch einfach nur. Da will ich nicht den Computer immer, also ich finde, es sieht auch irgendwie total blöd aus, wenn so ein Strandcafé hocken mit dem MacBook, so, das finde ich irgendwie...
Ja, für andere ist das Lifestyle, also...
Naja, wenn man wahnsinnig viel in Strandcafés sitzt, wie du, ist das vielleicht auch irgendwann...
Ja, eben, das ist...
Ist auch schlecht, wenn der Sand so zwischen die Tasten rieselt, ist ja ruckzuck so kaputt, da das Ding.
Das Notizbuch, das gute alte Notizbuch, sehr wertvoll.
Also, du hast zwar gesagt, du möchtest über Töchter nicht sprechen, aber so ein paar schöne Sätze daraus einmal hervorholen, die mir aufgefallen sind, darf ich aber, weil mir der Text noch gegenwärtig ist, oder?
Sehr gern, ja. Das ist jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, Gottes Willen, da dürfen wir nicht drüber sprechen.
Nein, aber ich könnte es verstehen tatsächlich auch. Irgendwann ist vielleicht, es ist ja, glaube ich, auch, wenn man so zwischen zwei Projekten ist, dass man tatsächlich auch eher... ja, so sehr mit den neuen Sachen schon beschäftigt ist, dass das andere einen auch so ein bisschen rausreißt. Ja,
vielleicht. Schon wär's.
Ah, okay. Oh, haben wir noch was? Inspiration,
neue Projekte. Nichts Neues bisher.
Nein, ich habe, was mir wirklich an dem Buch gut gefallen hat, da habe ich in einer letzten Folge mit Sebastian schon drüber gesprochen, wo ich sagte, dass es Autoren gibt, die das schaffen, am Ende so einer Szene immer noch so 2,5 Sätze hinzuzufügen, die nochmal so einen Stempel draufsetzen und dem Ganzen nochmal so einen eigenen Charakter geben, was ich absolut bewundernswert finde. Ich bin auch so ein Fan von Philipp Gian, der das auch mal schafft, da kommt dann nochmal auf 2,5 Zeilen so eine Weisheit und da habe ich bei dir auch einige gefunden. Was das Leiden betraf, verstanden Frauen keinen Spaß. So, solche Sätze. Oder ich vertraute ihr weit mehr als sie sich selbst. Das war die Basis unserer Freundschaft, dass wir an die andere glaubten, wenn ihr die Kraft dafür abhanden kam. Das finde ich auch sehr gut. Noch als drittes vielleicht. Ich tat nichts außer warten. Wie immer, wenn ich das tat, kam einer, um zu flirten oder zu jammern. Für mich war das ein und dasselbe. Mit dem einen fingen sie an, mit dem anderen hörten sie auf. Das sind so Sachen, die finde ich großartig und die schaffen es wirklich auf 2,5, 3 Zeilen, nicht nur einen Gedanken zu entwickeln, sondern auch abzurunden. Das steht wirklich für sich. Also da würde mich tatsächlich interessieren, sind diese prägnanten Formulierungen, sind die sofort da? Also kommen die eher wie so ein kleines Gedicht im Text daher oder bist du so eine Meisterin im Kürzen, dass du hinterher stark kondensieren kannst?
Beides. Also es gibt die Sätze, die von Anfang an sitzen. Also die Gedanken, die tatsächlich formvollendet
in
die Tastatur rutschen. So. Das gibt es. Also ich glaube, das ist bei allem immer so ein Heranschreiben. Ne? Ich schreibe halt mehrere Stunden und dann kommen halt irgendwann auch die wirklich klugen Gedanken. Ansonsten wird aber auch viel gekürzt. Also meistens wird vorher sehr viel gekürzt. Also dieser ganze Weg hin zu diesem Satz, der wird dann rausgestrichen. Mhm. Die also wie zwei so ein, Seiten.
Wie so ein Bildhauer fast.
Ja, ein bisschen, ja.
Und
bestimmt, ja.
Wenn du so ein Kapitel schreibst, machst du dann, wenn du damit durch bist, machst du dann die Überarbeitung direkt oder gehst du nochmal drüber oder bist du so auch so eine, die erstmal hinrotzt und das grob und richtig dreckig runterschreibt und dann nochmal verfeinert im zweiten Durchgang. Das ist ja eigentlich die empfohlene Arbeitsweise, aber...
Ja, also das Einzige, was ich wirklich mache, das ist ja auch eine altbekannte Regel, ist, dass man am Abend aufhört und weiß, womit es am nächsten Tag weitergeht. Also, dass man sich immer noch was übrig lässt, so auch an Sätzen. So. Ja. damit man am nächsten Tag schneller wieder reinkommt.
Wusste ich auch nicht, finde ich gut.
Wieder was gelernt. Ja. Deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, um was zu lernen von Leuten, die es können.
Nee, ansonsten hab ich da aber nicht so den Plan oder das feste Programm, sondern ich mache das tatsächlich so, dass wenn ich total gut drin bin, dann wird geschrieben und geschrieben und nicht überarbeitet. Mhm. Und dann gibt es ja aber immer wieder Tage oder auch mal Wochen, wo es nicht so läuft. Und dann überarbeite ich. Also wenn ich merke, ich bin jetzt gerade irgendwie leer oder ich weiß nicht genau, wie es weitergeht oder so, dann fange ich irgendwie an, die letzten Kapitel zu überarbeiten.
Clever,
ja. Oder verkatert oder so, ne? Das ist auch gut machen. Weil manchmal ist man ja auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt und kann gerade nicht irgendwie so alles aus sich rausholen. Und dann, ja, dann nochmal drüber gehen.
Right drunk, edit sober. Wer war das noch? Hemingway, glaube ich.
Das kenne ich aber auch, ich mache so Fernsehdokumentation, das kenne ich auch, dass eigentlich das Optimum ist, wenn man einen Rohschnitt fertig hat und der dann wirklich, also in der Praxis ist es so, der muss dann, wird dann abgenommen, da wird danach sofort gekürzt und das ist eigentlich immer alles sehr frisch und idealerweise liegt der eigentlich immer 2 Monate. Mhm. So, und dann guckt man den nochmal mit, also wirklich klingt blöd, aber mit ganz anderen Augen. Und dann sind viele Sachen plötzlich klar. Oder man fragt sich so, wieso habe ich denn das und so. Also dieses, dass ein bisschen Zeit ins Land geht, ist, glaube ich, grundsätzlich gut.
Ja, ja, und das ist ja ein langer Prozess. Man schreibt ja an so einem Buch 2-3 Jahre. Also ich und kann natürlich jederzeit nochmal den Anfang wieder hervorholen und darin rumstreichen. Muss halt aufpassen, dass man, oder ich muss dabei aufpassen, dass das nicht, dass da überhaupt was übrig bleibt. Ja? Also, dass ich nicht auf Seite 180 anfange, den Anfang zu überarbeiten und das dann alles wieder verschwindet. Weil das ist auch irgendwas, was mir beim Schreiben immer wieder auffällt, ist, wie stark man, also altern will ich nicht sagen, aber vielleicht reift auch in der Zeit, also mit dem Text. Und dass ich dann eben nach 1,5 Jahren und schon fast fertig den Anfang wieder angucke und denke, welches Mädchen hat das denn geschrieben?
Ja, also das geht ja auch beim vierten Roman noch so,
ja,
oder?
Ja.
Immer wieder so.
Also das Gefühl habe, ich bin auch charakterlich auf einer anderen Entwicklungsstufe irgendwie schon. Und deswegen bin ich auch überhaupt nicht jemand, der sagt, ich arbeite 8 oder 10 Jahre an einem Buch. Da würde ich nie fertig werden. Also ich darf dem nicht länger Zeit geben als 2-3 Jahre, weil dann bin ich schon wieder so woanders, dass mich das nicht mehr...
Das heißt, du setzt dir also schon eine Frist, weil die Gefahr einfach besteht. Oder setzt dir jemand von außen die Frist, dass jemand sagt, nee, das ist jetzt gut so, lass das bitte.
Na, Fristen gibt es einerseits vom Verlag, ne? Also man hat dann irgendwann einen Vertrag und dann gibt es eine Deadline und dann sollte das bitte auch zu dieser Deadline fertig werden. Eine andere Frist, die für mich jetzt bisher immer wichtiger war, war einfach der Kontostand. Also man sieht so, das wird halt immer weniger Geld auf dem Konto und wenn man nicht bald fertig wird, fliegt man halt aus der Wohnung oder so. Also das war auch immer der Druck, der mit dabei war, möglichst vor finanziellen Ruinen das Manuskript abzugeben.
Ist das ein bisschen leichter geworden jetzt?
Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt sein wird. Also dadurch, dass Töchter nun doch relativ erfolgreich lief, habe ich zum ersten Mal Zeit und Geld gleichzeitig. Und denke, es ist super, aber ob ich dann überhaupt noch schreibe, ist so die andere Frage. Ich freue mich da sehr drauf, ne? Aber ich kenne halt die Situation nicht ohne finanziellen Druck zu arbeiten. Das ist mir total fremd.
Das ist ein bisschen der arme Poet, ne? Nach wie vor.
Ja, wo man sich umhört, ist das leider Dauerthema, es sei denn, es sind irgendwelche wirklichen Thriller-Bestseller-Autoren, die sehr gut leben, aber...
Ja, aber du hast jetzt, weil du das gerade anklang, du hast aber nicht wirklich jetzt Sorge, dass dir dann auch damit die Inspiration flöten geht, weil der Druck plötzlich nicht da ist. Oder ist das so eine...
Also mein Agent hat echt Angst, ja. Also dass ich jetzt so, es geht mir zu gut. Ich brauche jetzt nicht mal mehr das Geld.
Nett. Er könnte es ja so, könnte ich ja klein halten.
Neulich telefonierten wir und er hat gefragt, wie geht's? Und ich sagte, super. Und ich war auch gerade im Fitnessstudio, was ich nie tue. Aber, und er sagte, um Gottes Willen, das ist künstlerisch das erledigt.
Das war's.
Das war's, ja.
Ja, was kommt als nächstes? Ein Ernährungsratgeber oder ein Fitnessbuch von Lucy Fricke?
Nee, das würde ja, das wäre ja total unglaubwürdig.
Ja, man könnte es so Watzlawick-mäßig machen. Also Anleitung zum Unglücklichsein nur für den Körper.
Anleitung zur Selbstzerstörung.
Das ist finde ich gar nicht so schlecht.
Ja,
können wir mal drüber nachdenken. Das wäre so antizyklisch auch irgendwie.
Nee, aber bist du gedanklich schon, hast du dich schon entschieden, was als nächstes kommt? Du hast ja auch ein Stipendium, glaube ich, vor dir, reist in die Türkei.
Ja, also ich habe mich bisher, ich fange immer so ein bisschen an, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt immer noch irgendwie Lesungen habe und man gar nicht den Kopf so frei hat, ja, und auch in so einem anderen Daseinszustand ist. Mhm. Also nicht so sensibel und dünnhäutig, irgendwie vor sich hin lebt und sich auf alles einlässt und inspiriert wird, sondern so ganz schön gepanzert irgendwie unterwegs. Aber Januar geht es nach Istanbul für 4 Monate.
4 gleich.
Und es würde mich sehr wundern, wenn Istanbul nicht auch auf irgendeine Art ein Thema im nächsten Roman wird.
Ist dir ja schon mal passiert? Oder war das ein Plan? Oder sogar ein Auftrag, als du in Japan, in Kyoto warst? War das klar, dass dass Japan dann sich in einem Roman niederschlägt oder war das geplant?
Ja, das war mehr als geplant. Man musste sich mit einem Japan-Projekt für dieses Stipendium bewerben.
Noch besser, okay.
Und das habe ich dann gemacht auch. Und es ging um ein Geräuschemacher und es sollte eigentlich so eine Sache werden, so zwischen Roman und Manga. Also ich wollte mit einem Zeichner dort zusammenarbeiten, den ich aber auch noch finden musste und so. Das war halt alles für die Bewerbung so ein total überzeugendes Projekt. Auf jeden Fall habe ich dieses Stipendium auch gekriegt. Und es kam dann aber die Katastrophe vom März 2011 dazwischen. Mhm. Also Tsunami, Fukushima, Erdbeben. Und ich bin ja dann trotzdem hingefahren. Also ich war 2 Wochen nach der Fukushima-Katastrophe dann dort für 3 Monate. Aber ich habe das Projekt, was ich eigentlich machen wollte, dann nicht mehr gemacht, weil ich dachte, man kann jetzt keinen so einen leichten, lustigen Japan-Text bringen in dieser Situation. Also man kann nicht über Japan schreiben, ohne die Katastrophe zu erwähnen. Und andere Sache war, dass natürlich dann die Leute in Japan auch wirklich jetzt andere Dinge im Kopf hatten, als mit einer quasi unbekannten deutschen Autorin für wenig Geld einen Manga zu entwickeln. So war ich da relativ auf mich allein gestellt.
Und es gab aber keine Probleme mit, dass du dann das Konzept nicht erfüllt hast, sozusagen?
Nee, ich habe das sehr, sehr gut erfüllt, das kann man sagen.
Achso, aber das im Konzept stand Manga.
Ja, das habe ich dann nicht gemacht, aber die waren halt also total glücklich, dass ich überhaupt da war. Das war ja das ist die Villa Kamogawa und die wurde eröffnet. Also die sollte eröffnet werden im Frühjahr 2011. Mit ganz viel Pomp natürlich auch, ne? Also Bundespräsident und was weiß ich. Und wir waren 4 Stipendiaten, die dort einziehen sollten, so als allererste. Und die anderen 3 haben dann gekniffen. Also ich war dann die Einzige, die hingefahren ist.
Echt? Dieses die hatten Angst vor Strahlen Haus. Oder was? Ja. War das zu nah dran? Ich weiß nicht, Kyoto, Fukushima, ich bin nicht so der Geograf.
Nee, das war nicht nah dran. Also Kyoto ist von Tokio 500 Kilometer entfernt, von Fukushima 700 Kilometer, aber ich glaube, man hat das so ein bisschen vergessen, was auch hier los war. Also hier waren ja die Jodtabletten ausverkauft und die Geigerzähler und das war ja die totale Panik. Also ich bin mit einem Flugzeug dahin geflogen, war die einzige Nicht-Japanerin. Ne? Also Lufthansa hat Tokio nicht mehr angeflogen. Also das war eine ganz, man hat das echt vergessen, wie krass das war, also wie unglaublich groß die Angst. Und dann kam ich dort aber an und es war tatsächlich für mich sehr schön und ich fühlte mich da auch relativ sicher. Aber es war eben die absurde Situation, dass die Villa Kamogawa quasi fertig war, ausgerichtet auf jetzt geht's los und jetzt kommen die ganzen Stipendiaten und dann war ich die Einzige. Und es gab aber 8 Leute, die da gearbeitet haben.
Das war so dein Hofstaat.
Ich hatte natürlich immer Übersetzer dabei, ich konnte überall hingehen. Alle haben gesagt, oh, gib mir bitte irgendwas zu tun. Ja. Und so war das 3 Monate lang, also wirklich mit Personal habe ich da gelebt.
Ja, wo, ich habe irgendwo aber auch gelesen, so seitdem sahen deine Texte auch so ein bisschen verstrahlt.
Ja.
Ich glaube, das waren sie schon vorher.
Einiges hingeblieben, ja.
Ja, aber um mal kurz den Bogen zu spannen, das heißt aber, dieser Antrag auf das Stipendium war im Prinzip auch Geld verdienen eigentlich. Also du guckst dann schon, welches Projekt ist interessant und bewirbst dich dann gezielt, oder zu der Zeit hast dich gezielt beworben, weil es auch darum ging, eben Miete zu zahlen.
Und ja, also da kam dann beides zusammen. Zum einen las ich diese Ausschreibung und dachte, boah, Japan. Ich war noch nie in Japan, ich wollte immer schon dahin und gleichzeitig natürlich ist so ein Stipendium, also wenn es vom Goethe-Institut ist oder auch in dem Fall, dotiert mit 2.500 Euro im Monat. Ja, du kriegst, also kannst da umsonst wohnen. Das ist schon relativ viel Geld. Und man kann einfach mal in Ruhe schreiben. Man muss nicht jobben, man muss nicht für Zeitungen irgendwelche Artikel schreiben oder so. Man kann sich wirklich auf das Eigentliche konzentrieren. Und das ist dann schon eine Mischung. Ja, es gibt das Geld und es gibt aber auch den Ort.
Das bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage. Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, als du noch nicht da warst. Also klingt jetzt total bescheuert. Aber was würdest du für einen Job machen, wenn du nicht schreiben würdest? Also was wäre sozusagen so ein Beruf, wenn es nicht Schriftstellerin wäre, wo du dich am ehesten sehen könntest? Gibt es den überhaupt oder wäre das was ganz anderes? Wir sind nicht so richtig auf was gekommen. So Krankenschwester, Bäckerin. Nee, also wäre es was ganz anderes?
Ja,
oder?
Ja, was ganz anderes. Ich meine, ich habe ja auch mal einen anderen Job gemacht. Ich habe ja lange beim Film gearbeitet als Script Continuity.
Absolute Giganten.
Genau, absolut. Mhm. Kurz und schmerzlos auch. Fatih Akin, die ersten beiden Filme gemacht und so. Aber das, also Script Continuity ist ja kein kreativer Beruf. Das ist ja, man ist ja so die Spießigkeit in Person am Set, ist die darauf so achten muss, ja, dass alles korrekt abläuft, dass die Schauspieler immer wieder dieselben Bewegungen machen, dass sich bloß nichts verändert. Man muss dem Produktionsbüro mitteilen, wie viele Minuten gedreht worden sind, wie viele Stunden, welche Überstunden. Also das ist, war jetzt nicht so mein Traumjob. Ich habe aber gern beim Film gearbeitet und hat es nach ein paar Jahren aber auch ehrlich gesagt satt. Also gerade auch in Hamburg war das ja noch. Und wenn man in Hamburg beim Film arbeitet, dann dreht man auch sehr, sehr viele Krimis und steht nachts im Freihafen eigentlich immer.
Ja, wobei andererseits habe ich mich gefragt, wie man nach so einem Film wie Absolute Giganten nach Berlin gehen kann. Also in die Kölbrandbrücke, den Hafen. Alles ist schön. Ich meine, das zeichnet das beste und romantischste Hamburg-Bild eigentlich.
Eben, danach ist, was soll danach
noch kommen? Achso, ja, das ist so gesehen, ist natürlich richtig.
Dann muss man halt in die neue Stadt. Ich wollte auch mal eine Zeit lang, also zum einen habe ich mich für Drehbuch beworben, also für ein Studium-Drehbuch. Die wollten mich aber alle nicht. Dann habe ich mich auch beworben für so einen Produzentenstudiengang. Und ich glaube, das macht mir auch ein bisschen Spaß. Also so, was ich jetzt ja auch mit Hamlet mache, also mit dem Festival für junge Literatur, absolut. So Sachen auf die Beine stellen und mit Leuten zusammenarbeiten und organisieren und kalkulieren und so. Also das ist, das mache ich auch schon gern, ja. Und das ist so ein Projekt auch von Anfang bis Ende, ne? Also Autoren aussuchen und Bücher lesen und Manuskripte lesen und dann eben nach Monaten am Abend dastehen und die Bierbänke tragen. Das finde ich toll, wenn das dann so echt wird.
Weil das so ein Ausgleich ist dann zum Schreiben vielleicht auch?
Ja. Ja, es ist auch, Schreiben ist ja auch eine einsame Angelegenheit.
Und Hamlet, also wir zeichnen jetzt im Oktober auf, aber ausstrahlen oder auf Sendung gehen wir der Podcast kurz vor der Hamlet. Insofern, correct me if I'm wrong, am 9.2. oder am 7.?
Am
7.2. ist es wieder soweit. Hamlet, wer steht schon, was kannst du jetzt schon sagen? Wer steht schon fest, wer wird lesen?
Nein, also es werden natürlich einige auch bekanntere Namen kommen. Also Inga Maria Malke kommt, Nino Hratischvili kommt, Sascha Stanisic kommt, die jetzt aktuelle Aspekte-Preisträgerin Bettina Wilpert kommt, Arno Kamenisch aus der Schweiz, ein sehr tatsächlich lustiger, kluger Text auch, Der letzte Schnee.
Und Musik gibt's auch.
Musik, ja.
Das ist ja das Tolle an dem Festival, ne? Dass es die Kombination ist. Ich habe auf alle Fälle schon 4 Tickets besorgt.
Ach, ehrlich? Ja. Sehr gut, ja. Es ist ja immer ausverkauft.
Ich dachte mir das, genau.
Und für wen sind die 4?
Ich wollte zu 4 hingehen.
Ach so. Nee, die Frage ist sozusagen, hast du...
Du und ich und...
Ja, wirklich?
Du und ich und du darfst noch mitbringen, wen du willst. Und ich bringe meine Frau mit.
Nehme ich, wen du willst, mit.
Da habt ihr Tickets gekauft?
Na klar.
Compliance gibt's nicht bei den Alphabeten.
Okay. Ja, wir haben ja auch eine sehr harte Tür.
Ja, ich glaube, ich finde diesen Gästelisten-Terror eigentlich immer, also ich kenne das als Musiker und dann, ich weiß gar nicht, was das soll. Es kostet ja nun echt nicht die Welt. Und das ist immer so, es geht eigentlich nicht ums Geld sparen, sondern es geht um dieses, ey, kann ich auf die Liste, ist irgendwie cool, auf der Liste zu stehen und es ist irgendwie, ja, man ist so, wird so geadelt als einer, der auf der Liste steht. Und wenn man dann, also ich, das brauche ich nicht.
Wir sind da allerdings wirklich streng, weil das ist nicht komplett finanziert durch Förderung oder so. Ne? Das heißt, die Eintrittsgelder sind eben auch die Honorare. Und je mehr Tickets wir verkaufen, desto mehr Honorar können wir den Künstlern zahlen. Und das muss ich aber jedes Mal wieder sagen, dass so, wenn jemand also die Eintrittskarte für 20 Euro nicht kaufen will, ich sage, es ist halt 20 Euro weniger für die Leute, die da lesen.
Hamlet, ja, wie kam es denn dazu? Wie kommt man auf die Ideen, hier fehlt was, ich muss jetzt ein Literaturfestival aus dem Boden stampfen? Oder?
Zum einen habe ich während meines Studiums in Leipzig schon ein bisschen organisiert und so Lesungen gemacht. Und das machte mir Spaß. Und dann war mein erster Roman erschienen 2007. Durst ist schlimmer als Heimweh. Mhm. Mhm. Und ist total gefloppt. Also es gab, glaube ich, 2 Besprechungen und ich weiß nicht, 800 verkaufte Bücher oder so. Und dann war schon die Frage, was mache ich denn jetzt? Ne? Also das ist ja auch so ein, also dieser ganz große Traum, man möchte ein Buch schreiben, also das dann veröffentlicht wird und so. Und dann passiert das. Dann wird dieser ganz große Traum, wird irgendwie Realität. Und da kommt aber nichts. Also das Buch ist erschienen, aber es ändert sich überhaupt nichts. Also man ist dann quasi total pleite. Das Buch ist untergegangen. Und man, also dieses Problem ist, wenn sich ein Traum erfüllt, ja, aber eben auf einem sehr niedrigen Niveau, dann weiß man erstmal nicht so weiter.
Und es wird dann ein Albtraum daraus? Wird es ein kleiner Albtraum?
Nee, ein Albtraum ist es nicht. Es ist nur so, ich glaube, es ist eine sehr große Enttäuschung. Und so die Frage, jetzt habe ich es erreicht, und aber irgendwie doch nicht. Ja? Und macht man jetzt also weiter oder macht man was anderes?
Hattest du denn das Gefühl, eigentlich hättest du das Buch verdient gehabt? Oder ist es schon so, dass du bei dem Töchter beispielsweise dann auch wusstest, okay, nee, das wird mehr Leute erreichen, weil man dann selber auch ein Gefühl dafür hat, gerade wenn man auch viel zeitgenössische Literatur liest, auch von anderen Autoren, das könnte jetzt auch wirklich viele Leute erreichen. Also hattest du da auch ein anderes Gefühl, als du fertig warst?
Ja, also ich habe das schon ein bisschen, ich dachte schon, das ist jetzt, also ich meine, was ich bei jedem Buch denke, ist das Beste, was ich je geschrieben habe. Und ich glaube, so muss das auch sein. Also man kann nicht ein Buch fertig schreiben und dann denken, na, das davor war aber irgendwie geiler. Das ist nicht gut.
Das kann man ganz am Ende sagen, das machen Musiker ja auch. Ne? Also die beste Platte war eigentlich das Debütalbum.
Ja, das ist doch schrecklich.
Ja, eigentlich
das ist ja. Also das ist auch für einen selbst total schrecklich. Man muss ja immer besser werden. Man muss sich auch immer, glaube ich, höhere Ziele setzen und immer was Neues probieren.
Ich glaube, das ist ganz interessant. Da habe ich jetzt gerade gestern auch wieder drüber geredet. Ich finde Musiker altern schlecht. Literaten ganz im Gegenteil. Es gibt viele Leute, die im Alter irgendwie immer besser werden oder immer noch dann so ein Mega-Ding hinlegen. Ey, aber wer hat das in der Musik geschafft?
Ich finde ja Tokotronic.
Ja, echt?
Ich habe jetzt auch beim letzten Album gedacht, okay, man wird gemeinsam alt irgendwie. Mhm. Also auf eine gute Art. Die halt nicht versuchen, jung zu bleiben oder so, sondern ich weiß noch, wie ich mich damals, also schon auch viele, viele Jahre her, wie unglaublich verlassen ich mich von Blumfeld fühlte. Also die waren auch, die ersten beiden Platten waren so für mich so wichtig und so dieses so, ja, alles was ich denke, was ich fühle, alles war irgendwie Blumfeld. So, und das. Und dann kam 1000 Tränen tief und so. Und
der beste Song, der einzig gute Song von Blumfeld, den es meiner Meinung nach gibt.
Nee.
Ich bin weder mit Tokotronic noch mit Blumfeld je so richtig warm geworden.
Also 1000 Tränen tief kann man allenfalls von DJ Kotze noch so gerade ertragen, wenn man selber ein bisschen was getrunken hat. So, oder?
Ja. Also da war es bei mir auch irgendwie vorbei.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich mich verlassen fühlte. Dass ich dachte, jetzt muss ich irgendwie allein
Der kennst du dieses Gitarrenriff von Verstärker? Das ist aber, ey, das ist, oder?
Das ist das Verstärker? Oh. Ist das das?
Oh Mann.
Ey, sorry, das geht für mich so richtig nullinger. Ist Blumfeld, ist so richtig so, das höre ich echt lieber Münchner Freiheit.
Aber dieses Album Ich-Maschine. Nee,
also sorry, ist quasi, so also ja. Das kam ja alles immer.
Ja, gut, nee. Geschmäcker sind ja zum bekanntlich.
Ich fand Tokotronik gut, als sie noch nicht spielen konnten und dieser Dilettantismus, dass sie den gepflegt haben und alles übersteuert und schräg war. Und als sie dann dachten, sie können Musik machen, da wurde es schlimm. Das ist nicht ihre Stärke. Ich finde den.
Als ja, ganz neue Facette an Sebastian.
Ich finde, das ist ein super Texter. Aber ich mochte ihn auch mehr, als er noch Slogans gemacht hat. Also das sind wirklich Albentitel.
Oh, ist das gemein.
Die Lied und Albentitel sind wirklich, das kann man ja eintätowieren. Sowas wie, gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam? Oder so? Das fällt mir auch immer wieder ein. So, obwohl ich die nie aktiv gehört habe. Aber das hast du einmal gehört?
Ich wünschte, ich würde mich mehr für Tennis interessieren.
Ja, solche Sachen. Ne? Oder die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Das ist schon ganz groß. Also keine Frage. Aber ich konnte die Musik dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen, weil das so gewollt, Art, Prog. Ey, wir reden über Tokotronik, lass uns.
Nee, Moment. Das ist, also ja, jetzt müssen wir nicht ausufern, aber ich wollte, glaube ich, sagen, dass man das nicht pauschal sagen kann, weil ich finde, es gibt für beide Bereiche Gegenbeispiele und gute Beispiele.
Welche jetzt? Welche Bereiche?
Ja, es gibt sowohl Musiker, die in Würde altern und es gibt irgendwie auch Autoren, die in. Ja, das hattest du ja aufgemacht, das
da Thema. Da kamen wir her, ne? Ja. Also Dieter von Bohlen ist zum Beispiel.
Ja, wobei es ja nicht, es geht ja nicht darum, in Würde zu altern, sondern, glaube ich, wirklich besser zu werden.
Ja, genau. Ja.
Also bessere Werke hervorzubringen mit dem Alter. Und ich glaube auch, also ich sehe das bei Schriftstellern auf jeden Fall, dass das Debüt meistens nicht jetzt das Beste oder das Interessanteste ist. Es kriegt halt oft sehr viel Aufmerksamkeit so vom Betrieb, weil alle sagen, oh, was Neues und so, stürzt man sich drauf. Aber die besseren Bücher, das geht dann los mit dem dritten, dem vierten, wo auch, glaube ich, dieses ganze Autobiografische mal raus ist, so ist mal erzählt irgendwie.
Abgearbeitet,
und es gibt aber trotzdem noch so ein, also merke ich auch bei mir, was sehr persönlich ist. Es geht immer noch irgendwie natürlich auch um die eigenen Wunden und die eigenen Unzulänglichkeiten und so. Aber man hat das, beherrscht es mehr daraus, auch wirklich einen Roman zu machen, eine Geschichte zu machen, groß zu erzählen. Man hat die Techniken halt mehr drauf. Ja, man kann sich auch mehr drauf einlassen. Und
letztens habe ich noch mal irgendwo auf dem Grabbeltisch eins von diesen ersten Büchern von Jörg Fauser gekauft und gelesen und dachte auch so, von dem jetzt noch mal einen Text lesen. Also wenn er jetzt alt geworden wäre und jetzt noch mal so einen Roman aus der Jetztzeit, das fände ich auch nicht uninteressant. Also
ja, das wäre interessant. Also ob der auch, ich meine, zum Beispiel ein bisschen Rohstoff fand ich auch ganz fantastisch. Ja? Aber wie wenn du so dein Milieu hast, über das du schreibst, wie lange kannst du das irgendwie aufrechterhalten? Und wann fängt man an, sich zu wiederholen? Ich glaube, das ist so die größte Gefahr, irgendwann zu sagen, ich schreibe immer wieder über dasselbe.
Wenn solche Leute es aber auch schaffen, tatsächlich dann auf die Jetztzeit zu gucken und auch aus ihrem Milieu oder was davon übrig ist, über die Jetztzeit zu schreiben, könnte spannend sein.
Ja, du kannst nur, glaube ich, nicht irgendwie 15 Bücher machen, die alle mehr oder weniger in der Eckkneipe spielen. So. Also es könnte auch interessant sein, ja. Also wie verändert sich das? Wie verändert sich irgendwie das Publikum und die Gedanken, die Gespräche?
Das Kassensystem.
Und
so. Die Jukebox ist plötzlich so eine scheiß MP3-Truhe.
Spotify nur noch.
Und ich glaube, diese Art von Schreiben verlangt sozusagen von dem Schreibenden, dass er auch weitergeht und auch in andere Milieus und irgendwie sozusagen, also es verlangt ja auch von deiner Art zu leben erstmal relativ viel. Du musst irgendwie beweglich bleiben und in andere Bereiche reingehen.
Aber wenn du jetzt in die Türkei fährst, 4 Monate, wirst du doch höchstwahrscheinlich irgendwas mit Türkei wird doch da reinspielen, meinst du nicht?
Ja, klar.
Ja, muss auch? Diesmal auch wieder?
Ja, also es muss nicht. Man musste sich allerdings auch bewerben mit so einem, also man musste so ein Motivationsschreiben dazulegen, warum man nach Istanbul möchte. Es muss aber kein Projekt dabei rauskommen. Das ist natürlich wünschenswert, das finden dann alle immer gut. Also es ist ja so vom Auswärtigen Amt und Goethe-Institut.
Ja.
Also, ich habe jetzt keine, also ich habe nicht die Plot-Idee, mit der ich jetzt dahin fahre. Worauf ich mich aber freue und was, glaube ich, auch so ein bisschen meine Art zu arbeiten ist, so erstmal hinfahren und alles auf mich einströmen lassen. Also eben nicht mir vorher vornehmen, was ich da sehen möchte. Ne? Also das ist irgendwie die Geschichte und das suche ich mir dann zusammen, sondern wirklich dahin fahren und sagen, okay, was ist hier?
Warst du schon mal da?
Ja und nein. Also ich war einmal da. Ich habe so ein bisschen so eine, glaube ich, so eine Katastrophenneigung aus Versehen. Ich war wenige Tage nach dem schweren Erdbeben 1999 da mit einem Filmteam auch, also mit Fatih Akin und
zu wem?
Im Juli wurde gedreht. Ja. Mhm. Und das war zum Beispiel so, also wir waren auf dem Weg in die Türkei, ist ja auch so ein Roadmovie gewesen, wir waren, glaube ich, in Ungarn. Dann passierte dieses ja wirklich krasse Beben, 30.000 Menschen gestorben sind. Das Ganze wurde dann abgebrochen, wir sind wieder nach Hamburg zurück und haben erstmal abgewartet, was passiert, weil es auch sehr, also es bestand auch Seuchengefahr in Istanbul. Und die haben halt die Leichen nicht wegbekommen. Ja? Also es war alles irgendwie sehr, sehr tragisch und dramatisch. Und dann sind wir aber auch so eben so ein, zwei Wochen später hin, haben alle erst, also ein kleines Team, ne? Gab es auch wieder nicht so viele, die noch mit wollten. ja, erstmal Blut gespendet und so. Und dann haben wir aber eben das gedreht, wie es im Drehbuch stand. Und der Kameramann hat immer versucht, so die Kamera so einzurichten, dass man die zerstörten Gebäude nicht sieht. Mhm. Und das ist so zum Beispiel das Gegenteil von der Art, wie ich arbeiten möchte. Ja. Also ja. Eben so, okay, das darf man jetzt alles nicht sehen, weil das steht halt so nicht im Plan. Und ich weiß auch, dass es damals eben so die Frage war, oder ich mich gefragt habe, fahre ich da überhaupt hin? Kann man das machen? Kann man in so ein Katastrophengebiet jetzt fahren und da eine deutsche Liebeskomödie drehen? Mhm. Mhm. Und der Grund, das dann zu machen, waren auch die Produzenten, die sagten, es muss jetzt weitergehen. Also für die Leute in der Türkei, wir hatten ja auch ein türkisches Team, also Beleuchter und Bühne und so, die waren alle von dort. Einfach zu sagen, wir lassen euch nicht allein, so quasi, ne? Und das ist auch, also diesen Gedanken habe ich jetzt eben wieder gehabt, als es darum ging, nach Istanbul zu gehen oder nicht. Also das ist ja jetzt auch nicht so der Ort, wo man denkt, boah, Wahnsinn, möchte ich unbedingt hin. Also es ist ja auch mit gewissen Ängsten und ja.
Das wäre die nächste Frage. Bist du ein ängstlicher Mensch oder ist das eher so eine Art Konfrontationstherapie dann?
Ich glaube, ich habe einfach wirklich wenig Angst. Oder ist es so, ich bin sehr neugierig. Zum einen, und ich bin nicht so ängstlich. Also ich bin auch nicht, glaube ich, unvernünftig, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber...
Also nicht suizidal oder so?
Nee, gar nicht. Nee, aber halt so neugierig und auch immer so, ach, was soll mir denn passieren? Ja, und wenn, Gott, ich meine, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Ja?
Sterben halt, ne? Das machen wir eh alle irgendwann.
Aber Moment. Ja, sterben finde ich nicht so. Ich finde eher so welche schweren Schmerzen, Verwundungen, so... Dafür hätte ich Angst.
Da habe ich tatsächlich auch noch einen, also wo wir gerade bei dem Thema sind, einen schönen Satz in Töchter gefunden, den habe ich eben gar nicht vorgelesen. Ich glaube, niemand kämpft um seinetwillen gegen den Tod. Man möchte nur die anderen nicht alleine lassen.
Ja.
Ja, ist es so ein lyrisches Ich oder ist es, also kann man da jetzt auch mal sagen, das sehe ich wirklich so? Oder war das so ein Satz, den man dann so mal schreibt?
Na, nee, das ist schon ein Gedanke, den ich teile.
Den kenne ich auch von mir. Ja, weiß ich ja. Beim Lesen des Buches ist es mir sowieso, ich schreibe ja mal Lieblingssätze mit, wenn ich lese. Es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich musste tatsächlich irgendwann aufhören, weil dem Buch waren zu viele. Da dachte ich so, okay, kannst eigentlich irgendeine Seite aufschlagen, da ist immer ein guter Satz, wenn du mal einen suchst.
Hat es dich genervt?
Nee, schon? nee. Nee, es war...
Ja, ich habe das auch schon als Kritik gehört, dass das zu viel ist.
Das ist
zu viel? Das hat leider zu viele gute Sätze. Oder weiß, so Poesie-Album-mäßig.
Nee, ich kann verstehen, was damit gemeint ist. Also mich hat es nicht genervt, aber...
Das Gefühl, dass man um der Wirkung willen schreibt und eigentlich nicht um der Geschichte willen eigentlich, oder? Was war die Kritik dahinter?
Keine Ahnung. Ja.
Du hast aber nicht das Gefühl, dass du manchmal...
Ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt. Ich habe nur gedacht, das ist eine merkwürdige Kritik, zu sagen, ja, ich könnte mir auf jeder Seite was anstreichen und deswegen hat es mich irgendwann genervt. Weiß ich nicht. Also es ist
war
nicht
das
so
ein Kollege oder eine Kollegin?
Nee.
Also kein Neid?
Nee, irgendwo Internet halt. Ne?
Ach so.
Ja, vielleicht ich lese ja viel über mich.
Ja, das finde ich schön, dass du das zugibst, weil es gibt immer so Leute, die sagen, Kritiken interessieren mich nicht, lese ich auch nicht. Habe ich irgendwann mit aufgehört? Also nee, bist du ja verrückt.
Vielleicht hast du irgendwann damit angefangen.
Wann ich damit angefangen habe?
Nee, vielleicht nicht damit aufgehört irgendwann, sondern vielleicht hast du irgendwann damit angefangen, weil es auch dann viele nette Rückmeldungen gab.
Ja, es gibt viele nette, ja.
Wie ist das denn?
Aber ich kann nicht aufhören.
Wie ist es mit den...
Was heißt das?
Das zu lesen? Hast du Google
Alert? Ich lese jetzt nicht immer wieder dasselbe. Ich habe einen Google Alert, aber der kommt ja, da weiß es ja schon längst. Ja. Also wenn Google mir meldet, dass es irgendwie Neuigkeiten gibt, dann habe ich es schon längst gelesen.
Ja, aber was heißt, du kannst nicht aufhören? Also sitzt dann da des Nächtens und dann...
Ich lese schon, muss ich zugeben, sehr viel. Also ja, ich gebe meinen eigenen Namen ein, auch täglich und lese nahezu. Also ich lese auch Amazon-Kundenrezensionen.
Auch die Einsterne?
Ja.
Hast du irgendwas noch parat? Also so was Ähnliches wie zu viele gute Sätze, aber was so, wo du so richtig denkst, wo du so lachen musstest? Also so eine schlechte Kritik, wo du dachtest, da hat jemand ein ganz persönliches Problem, was nichts mit mir zu tun hat? Das ist ja immer das Schönste eigentlich.
Ja, es gibt natürlich diese Fehlkäufer, also die aus einem Missverständnis heraus das kaufen, die irgendwie eine
Liebesschnulze wollen.
Ja, oder jetzt wird das ja auch viel beworben mit dem Aspekt Humor und so und Frauen. Und das ist ja nun trotzdem irgendwie so das Gegenteil von Ildiko von Kürti oder so. Ja? Oder,
die so ein leichtes Strandbuch wollen und das in Urlaub nehmen.
Und dann halt sagen, es ist überhaupt nicht witzig, es ist so langweilig. Und ich hatte neulich eine Veranstaltung und da hat der Moderator die Kundenrezensionen vorgelesen, also die schlechten. Mhm. Und dann hat er Folgendes gemacht, dass er nämlich weitergeguckt hat, was die sonst noch bewertet haben. Und das war total lustig, weil es war dann eben mein Buch bekam 2 Sterne, weil, glaube ich, irgendwie ja langweilig und ja so und nicht lustig. Und die Bewertung, die sie davor abgegeben hatte, war auf eine Tüte Erdnüsse tatsächlich. Also die da halt zu salzig waren und irgendwie doch nicht so gut. Und das wurde dann noch, also es gab auch nur, glaube ich, 2 Sterne für die Erdnüsse.
Da ist man in guter Gesellschaft auf jeden Fall.
Ja, eben, dann kann man das auch ganz anders einschätzen. Ja. Ne? Also du nimmst das ja überhaupt nicht mehr ernst. Ich meine, ich nehme Amazon-Kundenrezension jetzt eh nicht ernst, aber es ist total lustig, weiter zu gucken, was die sonst noch, also... Da war auch einmal ein Typ, auch ganz vernichtend, also so ein bisschen, was ich mir einbilden würde, sowas zu schreiben. Und das, was er vorher bewertet hatte, war so ein Bohrer-Badeanzug, ne? so ein Einteiler.
Bohrer,
genau.
So ein Stringtanker, der über die Schultern geht.
Ja.
In Neongrün.
Und das ist natürlich.
Und den fand er auch gut, aber.
Den fand er ziemlich gut, ja. Aber man erreicht natürlich, also je mehr Bücher man verkauft, desto mehr Leute erreichst du eben auch. Ja, ja. Die
apropos Erdnüsse, du hattest doch den Nüsse zum Wein gewünscht. Ich hole das mal eben.
Oh ja, dann kann ich aber gar nicht sprechen. Ne?
Ja, machen wir mal eine kurze Atempause.
So, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Und schaltet bald wieder ein, wenn es heißt Die Alphabeten. We'll be right back.